die Statistik zeigt, hochspannend, dass die Allergien und die Autoimmunerkrankungen, immunologische Dysregulation zunehmen. So, und es braucht eigentlich drei Dinge, die dann, die das quasi auslösen. Einmal, es braucht erstmal die genetische Variante. Dann braucht es zweitens mal eine defekte Schleimhautbarriere. Was noch ein dritter Punkt ist, wie sich Allergiker von Nicht-Allergikern unterscheiden. Stell dir vor, das Immunsystem, das hat zwei Aufgaben, die es eigentlich immer erfüllen muss. Es muss einmal in der Lage sein, körperfremd und körpereigen zu unterscheiden, klar, also nicht die eigenen Leute anzugreifen. Und es muss in der Lage sein, sich selbstständig hochzufahren, den Job zu erledigen, um wieder selbstständig runterzufahren. Und dieses Runterfahren vom Immunsystem ist bei Allergikern auch ein Stück weit eingeschränkt. Das sind drei Voraussetzungen, warum jemand zum Beispiel beim Kontakt mit einem Birkenpollen eine Allergie entwickelt oder eben nicht.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast präsentiert von Sunday Natural. Mein Name ist Jason Raffington und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Der Frühling beginnt und die Natur blüht auf. Doch für viele Menschen startet damit die anstrengendste Zeit des Jahres. Ihr Immunsystem reagiert auf eigentlich harmlose Stoffe wie Pollen und löst Beschwerden aus, die den Alltag stark beeinträchtigen können. Um besser zu verstehen, warum das passiert und was man ursächlich dagegen tun kann, habe ich heute Dirk Rüdiger-Nuschinski zu Gast. Als Heilpraktiker beschäftigt er sich seit über 30 Jahren intensiv mit Allergien und Autoimmunerkrankungen und verbindet moderne Diagnostik mit naturheilkundlichen Ansätzen. Er ist Co-Autor eines allergologischen Fachbuchs, publiziert seit vielen Jahren in naturheilkundlichen Fachzeitschriften, hat ein umfangreiches Grundlagenwerk über Autoimmunerkrankungen verfasst und gibt seit vielen Jahren Fachfortbildungen für Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich deshalb sehr, dass er sein Wissen und seine Erfahrung heute mit uns teilt. Dirk, herzlich willkommen.
Ich danke dir, Jason. Wunderbare Einführung. Vielen, vielen lieben Dank. Es ist schön, heute hier sein zu dürfen.
Ja, schön, dass du dich auch freust. Also ich freue mich persönlich auch sehr, denn das Thema betrifft mich auch selber. Ich habe, seit ich klein bin, Allergien, Tierhaarallergien, Hausstaub oder Hausstaubmilben. Deshalb wird vielleicht die ein oder andere Frage nicht ganz aus oder etwas aus Eigennutz auch gestellt werden, denn ich habe sehr, sehr großes Interesse daran, an diesem Thema, wie auch sicher einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deshalb starten wir mal direkt. Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Was sind denn Allergien und was passiert in unserem Körper, wenn unser Immunsystem auf diese doch ja harmlosen Substanzen oder vermeintlich harmlosen Substanzen so reagiert?
Ja, das ist total spannend. Es ist so, dass erstmal unser Immunsystem besteht einmal aus einem angeborenen Teil, also das angeborene oder unspezifische Immunsystem, und wir haben einen Teil, den wir im Lauf der ersten Jahre quasi erst noch lernen muss, richtig immunologisch zu funktionieren. Das ist das spezifische Immunsystem, was dann eben auch zum Beispiel ein Immungedächtnis ausbringen kann. So, was jetzt genau passiert, mache ich jetzt den Vorschlag, das schauen wir uns jetzt an anhand von einem Heuschnupfen mit zum Beispiel Birkenpollen. Einverstanden? Okay. Also, stell dir vor, in unserem Körper patrouillieren 24/7 Zellen des angeborenen Immunsystems. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie Streifenpolizisten. So. Und diese Streifenpolizisten, die entdecken dann an einem ganz bestimmten Ort, das ist jetzt wichtig, und zwar hinter einer defekten Schleimhautbarriere, etwas, was da nicht hingehört, und zwar einen Birkenpollen. Okay. So, was jetzt passiert ist erstmal, das Immunsystem, also diese Abwehrzellen, vernichten diesen Birkenpollen und nehmen quasi einen Oberflächenscan, kann man sich wie so ein Fahndungsfoto vorstellen. Und dieses Fahndungsfoto, das präsentieren jetzt sogenannte APCs, Antigen Presenting Cells, das sind auch Immunzellen des angeborenen Immunsystems, den Zellen des erworbenen Immunsystems. Also APCs, das sind entweder Makrophagen, also Fresszellen oder eben dendritische Zellen, präsentieren jetzt dieses Fahndungsfoto der Kriminalpolizei, könnte man auch sagen. Und jetzt passieren ein paar sehr, sehr spannende Sachen. Also erstmal haben wir schon mal festgestellt, es muss ein bestimmter Ort sein, wo dieser Gegner oder wo dieses Antigen gefunden wird. So, und die Art der Präsentation löst jetzt eine spezifische Reaktion aus, und die unterscheidet Allergiker von Nicht-Allergikern. Allergiker haben eine Genvariante, die wird auch als Atopie bezeichnet. Und was jetzt passiert ist, dass bei der Präsentation eines solchen Antigens auf eine bestimmte Art und Weise wird eine Immunreaktion, sag mal, induziert. Da spielen bestimmte Immunbotenstoffe eine Rolle, die heißen Interleukin 4 und Interleukin 23, dass das Immunsystem beim nächsten Kontakt mit so einem Antigen eine Reaktion auslöst, die wir so als Typ 1 Sofortreaktion, also Heuschnupfen zum Beispiel, bezeichnen. So, wie geht es jetzt weiter? Die B-Zellen, das sind jetzt Teile des spezifischen Immunsystems, die bauen jetzt einen passgenauen Antikörper für die Oberflächeninformation, also für dieses Fahndungsfoto von diesem armen Birkenpollen. Das ist das BAT-V1 heißt dieses Antigen, gegen das sich das Immunsystem jetzt sensibilisiert. Und dieser Antikörper, der ist auf der einen Seite ein passgenaues Teil für dieses BAT-V1 und auf der anderen Seite hat er wie eine Art Schlüsselchen und das wird als FC-Teil bezeichnet. Und dieses Schlüsselchen ist immer ziemlich wichtig, weil dieses Schlüsselchen passt an einen Rezeptor auf Mastzellen. Mastzellen sitzen eigentlich fast überall im Gewebe und die werden jetzt gleich noch eine große Rolle spielen. Also jedenfalls Birkenpollen, Schleimhautbarriere, das Antigen ist jetzt quasi entdeckt worden, es ist ein Print gemacht worden, das Immunsystem ist informiert worden. Nennt sich Sensibilisierungsphase. Bei diesem ersten Kontakt passiert erstmal spürbar gar nichts. Das heißt, der Betroffene kriegt das jetzt auch gar nicht mit. So. Beim zweiten, oder man kann sagen, ab dem zweiten Allergenkontakt passiert jetzt Folgendes. Und zwar, jetzt radelt jemand wieder an seiner blühenden Birke vorbei. Jetzt kommen natürlich viele Birkenpollen in den Körper rein, an diese Schleimhautbarriere. Jetzt werden ganz plötzlich tauchen eben viele Antikörper auf. Und jetzt werden diese Antikörper aktiviert oder die aktivieren über das Schlüsselchen an den Mastzellen diesen Rezeptor, der heißt FZY-Rezeptor. Und jetzt öffnet dieses Schlüsselchen das Tor zur Hölle. Die Mastzelle fängt jetzt also an, Botenstoffe zu produzieren. Histamin, heißt dann Leukotriene, Prostaglandine und so weiter. Und die führen jetzt eben zu Schleimhautschwellung, zu Juckreiz, zu Tränen, zu Naselaufen und so weiter. Es braucht absolut so, und es braucht eigentlich drei Dinge, die dann die das quasi auslösen. Einmal, es braucht erstmal die genetische Variante. Dann braucht es zweitens mal eine defekte Schleimhautbarriere. Was noch ein dritter Punkt ist, wie sich Allergiker von Nicht-Allergikern unterscheiden. Stell dir vor, das Immunsystem, das hat zwei Aufgaben, die es eigentlich immer erfüllen muss. Es muss einmal in der Lage sein, körperfremd und körpereigen zu unterscheiden, klar, also nicht die eigenen Leute anzugreifen. Und es muss in der Lage sein, sich selbstständig hochzufahren, den Job zu erledigen, um wieder selbstständig runterzufahren. Das macht es auch mit bestimmten Zellen, die heißt zum Beispiel T-regulatorische Zellen. Und dieses Runterfahren vom Immunsystem ist bei Allergikern auch ein Stück weit eingeschränkt. Das sind drei Voraussetzungen, warum jemand zum Beispiel beim Kontakt mit einem Birkenpollen eine Allergie entwickelt oder eben nicht.
Okay, danke. Das war schon mal sehr ausführlich. Also man könnte sagen, du hast ja auch betont, die defekte Schleimhautbarriere ist auch extrem wichtig. Jetzt frage ich mich, Allergien können ja eigentlich über das ganze Leben hinweg entstehen. Also einige entwickeln die in der Kindheit, andere erst später im Leben. Das heißt, es kommt dann drauf an, wie, ja, ich sag mal, fit die Schleimhautbarriere im Leben so ist. Aber wenn es jetzt Kinder erwischt, ist es dann schon von Geburt an so, dass die Schleimhautbarriere nicht intakt ist? Und kommt es dann darauf an, welches Allergen es dann eben schafft, diese zu überwinden, je nachdem, welche Allergie dann entsteht? Also bei mir wären es dann wahrscheinlich irgendwie Tierhaare oder was auch immer dann auf diesen Tierhaaren ist, ein Protein nehme ich an, was dann diese Allergie auslöst. Aber eine Birkenpolle hat es bei mir nicht reingeschafft. Und deshalb habe ich jetzt die Allergie und nicht die andere.
Den Betroffenen sagt, das ist was Genetisches. Da hast du völlig recht. Da sagen dann auch viele, ja, Entschuldigung, ich habe meine Heuschnupfen eben erst mit 10 oder mit 12 bekommen oder mit 35, hatte ich das Gen vorher nicht. Genau, also es braucht immer, wenn so ein Genlocus aktiviert wird, braucht es sowas, was man sagen würde, epigenetische Faktoren. Etwas in meiner Umwelt verändert sich und dann wird so ein Genort aktiviert. Das ist das gleiche wie mit der Schleimhautbarriere. Die sollte normalerweise intakt sein. Dinge in der Umwelt verändern sich und die Schleimhautbarriere, die ist jetzt nicht mehr intakt. Und wenn du jetzt sagst, okay, die Kinder, die werden geboren, sage ich ja, aber die waren ja erst 9 Monate lang im Mutterleib. Und die Mutter hat ja in der Zeit irgendwas erlebt. Es gibt Dinge, in denen ist das Kind im Mutterleib geschützt vor Einflüssen von außen, aber eben nicht von allen Einflüssen von außen. Die Mutter hat Stress. Die Mutter hat vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Amalgamplompen im Mund, da läuft Quecksilber durch. Irgendwelche Stoffe, die kauft jetzt vielleicht, sag mal, konventionell hergestelltes Obst oder Gemüse. Da hast du eben mindestens mal verhältnismäßig mehr Insektizide, Pestizide dran, als wenn du jetzt mal ein Bio-Obst oder ein Bio-Gemüse bekommst. Jetzt wiederum die Frage, wie gut kann die Mutter das entgiften, wie stark macht das ein Problem? Und dann kann es schon sein, dass ein Kind geboren wird und vielleicht schon gleich Neurodermitis hat oder von Anfang an irgendwas nicht verträgt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder die Fütterung, also stille ich das Kind jetzt ein Jahr lang oder geht es nicht und das Kind bekommt jetzt gleich eine Beikost, die ist vielleicht nicht so günstig für das Kind.
Ja, das ist ja schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das Thema Prävention, beziehungsweise was man tun kann, damit das gar nicht erst dazu kommt. Da möchte ich später nochmal drauf eingehen. Du hast ja jetzt auch schon die Mastzellen angesprochen, die eine wichtige Rolle spielen, genauso wie Histamin. Also ich war, eine kleine Anekdote, ich bin letzte Woche nach Süddeutschland zu einem Freund gefahren, nach Freiburg. Grüße an alle Freiburger an dieser Stelle. Und der hat kurz bevor ich kam, hat er mir gesagt, oh, wie sieht's eigentlich mit deiner Allergie aus, denn ich habe jetzt eine Katze. Und dann dachte ich so, oh, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Bin sofort in die Apotheke gerannt und habe gefragt, hey, haben Sie was gegen oder zur Unterstützung bei Tierhaarallergien? Und da haben sie mir sofort ein Antihistaminikum gegeben. Cetirizin habe ich früher auch schon verwendet. Und jetzt stellte sich raus, als ich dann bei meinem Freund ankam, habe ich mich schon auf juckende Augen und Atemnot eingestellt und letztendlich war gar nichts. Also ich habe jetzt jahrelang, Jahrzehnte eigentlich schon Katzen gemieden und jetzt war ich endlich mal wieder nahe einer Katze in einer Wohnung, wo eine Katze drin war und ich habe nichts gemerkt. Und da stellt sich jetzt die Frage, woran liegt das? Also ist es so, dass Allergien einfach auch verschwinden können, weil das Immunsystem sich dann selber reguliert, weil es dann wieder irgendwie fit ist, weil die Schleimhaut intakt ist oder womit könnte das zusammenhängen?
Na gut, also einmal ist es so, dass jetzt würde ich mir einmal jetzt die Frage stellen, ich würde mir jetzt ernsthaft nochmal irgendwo eine Katze suchen und jetzt gucken, ob das wieder funktioniert. Das kann einmal sein, dass wir jetzt einfach zufällig mal mit diesem Katzen, dieser Katzenrasse gerade dieses Problem nicht hast. Es gibt schon Katzenrassen, wo man sagt, die sind für Allergiker eher geeignet als eben andere. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Was auch sein kann, ist, dass du sagst, hey, ich habe mir jetzt 5 Katzen gesucht, verschiedene Rassen und ich bin das Problem losgeworden. Das gibt's auch. Müsst ihr euch vorstellen, die Frage erstmal ist jetzt, wie tief sitzt das Problem im System wirklich drin? Wie gut bin ich in der Lage, oder sag mal, wie gut entwickle ich Kompetenz? So, jetzt bist du für Sunday Naturals unterwegs. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass du hin und wieder auch Nahrungsergänzungen einnimmst, dass das vorkommen könnte.
Ja, ich habe auch regelmäßig dann schon Vitamin C eingenommen.
Genau, zum Beispiel. Ja, Vitamin C, Quercetin, Vitamin D. Es kann jetzt sein, dass du einfach dich, sag mal, optimal mit Nährstoffen versorgt hast und jetzt beispielsweise durch einen besseren Vitamin-D-Spiegel, durch einen besseren Zink-Spiegel, durch einen besseren Vitamin-A-Spiegel die Fähigkeit deines Immunsystems mehr in Balance zu kommen, besser geworden ist. Vielleicht hast du auch noch ein paar Probiotika eingenommen. Hast vielleicht deine Ernährung jetzt verändert. Jetzt haben sich deine Schleimhautbarrieren verbessert. Jetzt hast du ganz plötzlich oder über die Jahre mehr Resilienz entwickelt. Vielleicht gehst du anders mit Stress um als früher. Weil du wirkst jetzt erstmal auf mich eher jetzt auch abgeklärt. Ich bin eher so ein bisschen nervös, jetzt Podcast, jetzt sehe keine Ahnung, meine Mutter wird sich das Ding dann auch anhören. Das heißt, wirst du ein Stück weit ruhiger, also hast du irgendwie jetzt auch psychisch mehr Resilienz, dann kann es gut sein, dass eine Allergie verschwinden wird.
Ja, das ist gut zu wissen. Ich glaube, das ist auch ermunternd für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es nicht was ist, womit man ein Leben lang unbedingt zu kämpfen hat, sage ich mal. Also ich nehme an, das gilt dann auch genauso für Heuschnupfen oder eben Pollenallergien und andere Allergien, richtig?
Ich sag mal so rum, also die Erfahrung lehrt, dass zum Beispiel Menschen, die jetzt ein schweres allergisches Asthma bronchiale haben, ist ja auch eine durchaus lebensbedrohliche Krankheit, dass die vielleicht länger damit zu tun haben, als wenn jetzt jemand, ich sag jetzt mal, ich will jetzt gar nicht abwerten oder sowas oder kleinreden, halt im Vergleich nicht so lebensgefährlichen Heuschnupfen haben. Also die Frage eben auch, wie tief steckt das Problem im System drin? Oder stell dir vor, jemand, der sagt, ich habe irgendwie Neurodermitis, Asthma und Heuschnupfen und irgendwie noch ein Allergieproblem im Darm, der steckt schon ganz schön tief da drin. Der wird viel mehr Energie aufwenden müssen, Veränderungen machen müssen, um da wieder rauszukommen.
Um nochmal auf das Thema Histamin zu sprechen zu kommen. Also Histamin spielt ja offensichtlich eine sehr große Rolle. Und viele denken da jetzt vielleicht, oh, sollte ich vielleicht mich histaminarm ernähren? Das hört man ja auch oft, dass Menschen mit einer Histaminintoleranz vielleicht histaminhaltige Lebensmittel meiden sollten. Sei es fermentierte Lebensmittel oder nicht so frische, länger gelagerte Lebensmittel. Hilft es etwas? Also reicht es, diese externe Zufuhr von Histamin zu reduzieren? Denn wir produzieren Histamin ja auch selber. Klar. Durch unsere Darmbakterien beispielsweise.
Absolut. Das eine Rolle? Nee, weißt du musst dir das so vorstellen, oder sag so rum, man muss die Leute so ein bisschen unterscheiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Heuschnupfenpatienten in der Praxis habe, dann ist ein wichtiger Punkt mal zu gucken, ist der überhaupt in der Lage, Histamin selbstständig abzubauen. Das schützt jetzt erstmal nicht vorm Heuschnupfen, aber jemand, der beispielsweise Histamin schlecht unter Kontrolle bringen kann, dem also Enzyme entweder fehlen oder die sind nicht ausreichend ausgebildet, das sind zwei Stück, die Aminooxidase, DAO, die macht das extrazellulär und N-Methyltransferase, die macht das intrazellulär. Dann wird so eine Person, wenn sie denn dann, ich sag mal, zur Birkensaison Birkenkontakt hat, wahrscheinlich mehr Probleme haben als jemand, der halbwegs in der Lage ist, das Histamin zu kontrollieren. Oder die Symptome werden stärker sein. Aber jetzt einfach zu sagen, ich esse jetzt histaminarm und dann bin ich mal ein Heuschnupfen los, das klappt jetzt leider nicht, weil in dem Moment ist einfach der Impact auf das System viel zu stark.
Wie können wir die Diaminoxidase dann unterstützen? Da gibt es ja einige Nährstoffe, wenn ich mich
absolut
täusche, die da sinnvoll genau sind.
Da macht Sinn mal zu gucken, okay, woran fehlt es? Die Menschen essen ja irgendwas und führen durch das Essen erstmal auch Nährstoffe zu. Da würde ich halt gucken, okay, die drei wesentlichen sind Vitamin B6, Kupfer und Zink und würde gucken, okay, fehlt da was? Hat diese Person aufgrund ihrer Ernährung vielleicht einen Kupfermangel? Und sagen, okay, B6 und Zink, das funktioniert, Sie haben Kupfermangel. Wie wäre es, wenn Sie das Kupfer supplementieren? Da habt ihr ein ziemlich gutes Produkt, das mag ich sehr, sehr gerne, weil das drei verschiedene Kupferverbindungen hat. Die meisten haben nur eins. Bei den dreien, da habe ich immer so das Gefühl, da kommt immer mindestens mal einer durch.
Okay, also das ist ja schon mal ein ganz guter Start, also mit den drei Nährstoffen oder die im Auge zu behalten, vielleicht mal eine Laboranalyse zu machen, um zu schauen, wie es aussieht, ist sicherlich sinnvoll. Man kann wahrscheinlich auch die DAO direkt messen, die ja, Aktivität, klar. Oder
wie viel vorhanden ist. Genau, du kannst die direkt messen im Blut und du kannst die NMHT indirekt messen über die sogenannte Histaminabbaukapazität. Also ich bestimme immer beide und dann kannst du so ein bisschen abschätzen, was macht der eine und was macht der andere.
In den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, scheint ja die Anzahl oder die Inzidenz an Allergien stark auch zugenommen zu haben. Ist das auch was du in der Praxis so beobachtet hast? Und wenn ja, beziehungsweise was sind generell die Faktoren, die damit reinspielen? Also wieso werden es immer mehr?
Das ist auch spannend. Also einmal ist so, dass du völlig recht, ich sehe das mehr in der Praxis, da habe ich natürlich auch eine Schwerpunktpraxis. Aber du gehst jetzt auch zum Zahnarzt mit Zahnschmerzen, dann gehst du nämlich zum Hautarzt. Die meisten Leute, die jetzt zu mir kommen, kommen eben entweder wegen einem osteopathischen Thema, das sind meistens Leute aus der Umgebung oder halt wegen einem immunologischen Thema. Klar schlagen die jetzt bei uns mehr auf. Aber die Statistik zeigt hochspannend, dass die Allergien und die Autoimmunerkrankungen immunologische Dysregulation zunehmen. Aber wenn du dir diese Statistiken mal genau anschaust, dann siehst du was ganz Spannendes. In den Industrieländern geht es sowieso nach oben. Und in den, nennen wir es mal, Schwellenländern, Indien, China und so weiter, also in den, ist es so, dass in den ländlichen Gebieten, wo die Leute mehr traditionell leben, ist es nicht so. Und da, wo urbanisiert ist, da geht's rasant nach oben und dann siehst du bei Allergien, aber auch zum Beispiel bei MS ganz ähnliche Raten wie jetzt zum Beispiel auch in Europa.
Und was genau denkst du, sind da die Auslöser? Warum ist das in industrialisierten Ländern, warum ist da so eine höhere Prävalenz? Was sind denn die Faktoren, die damit reinspielen?
Guckst du an, erstmal, was haben wir in den westlichen Industrieländern? Wir haben erstmal die Western Diet. Und die ist jetzt ja nicht unbedingt gesund. Denn diese Western Diet, die beinhaltet jetzt, zumindest mal jetzt für uns jetzt hier in Europa oder in den USA, die essen halt viel Fertigkram, viel Fast Food, viel aufgewärmte Dinge. Dinge, die Stoffe enthalten, die wir uns eigentlich nicht zuführen sollten und die auch unser Körper im Grunde genommen gar nicht kennt. Also Konservierungsstoffe, Farbstoffe, eine Menge Zucker. Und was total spannend ist, das habe ich in der Recherche für mein Autoimmunbuch gefunden, eine Studie von der Uni Yale. Und die haben was untersucht. sucht über Junkfood und Autoimmunität. Jetzt halte ich fest, weil ich habe nämlich damals diesen Professor in Yale über E-Mail Kontakte, der war echt ganz lieb und hat mit mir ausgetauscht. Die haben herausgefunden, dass es am Salz liegt. Und da habe ich ihn dann gefragt, okay, heißt das jetzt, wir sollten nicht mehr salzen? Sagt er, nein. Wenn Sie eine Pizza selber machen, kommt da irgendwie Salz rein. Und wenn Sie dieselbe Pizza als Fertigpizza essen, ist da dreimal, viermal mehr Salz drin. Das würden Sie niemals in eine normale Pizza reinmachen. Es sind diese Riesenmengen an Salz, die auch hier für eine immunologische Dysregulation sorgen. Also, ich sag mal, schlechtes Essen. Dann ganz klar, wenn du jetzt nicht gerade einen Apfelbaum vor der Tür hast, wo du dir den Apfel frisch pflückst, hast du eben auch Lebensmittel, die auch gar nicht mehr den Nährstoffreichtum haben, den wir vielleicht noch vor 3, 4, 5 Generationen hatten. Dann kaufst du konventionell oder kaufst du biologisch? Das ist vielleicht vom Geschmack ähnlich, aber du hast halt viel mehr zum Beispiel Landwirtschaftsgifte drin. Das ist auch so ein Punkt. Dann haben die Leute unter Umständen kaufen jetzt ihre Klamotten irgendwo, die sind dann auch imprägniert mit irgendwie Zeug und mit Stilben, mit irgendeinem Hormonersatz noch drauf. Also je mehr wir in diese Richtung Western Diet, Western Lifestyle gehen, desto mehr Probleme gibt es am Ende vom Tag mit Allergien und mit Autoimmunopathien. Klarer Fall.
Also es sind die gleichen Risikofaktoren für Allergien, Autoimmunerkrankungen. Absolut. Und deshalb gibt es da wahrscheinlich häufig auch Überschneidungen.
Ja, absolut.
Würdest du sagen, dass jemand, der in jungen Jahren eine Allergie hat, dann auch später ein höheres Risiko hat, eine Autoimmunerkrankung zu entwickeln?
Nee, nicht unbedingt. Was ich halt sagen würde ist, jemand, der eine Autoimmunerkrankung hat, hat ein relativ hohes Risiko im Laufe seines Lebens. Je nachdem natürlich, wie jung der ist, sag mal, stell dir vor, jemand hat eine MS, die ist jetzt vielleicht Anfang Mitte 20, also man kann sagen, diese Person wird vielleicht noch 60 Jahre leben, von statistisch ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass sich weitere Autoimmunerkrankungen entwickeln. Das ist nicht nur meine Beobachtung, gibt es auch gute Statistiken und epidemiologische Untersuchungen zu. Außer die ändern was. Klar.
Wenn jetzt jemand zu dir in die Praxis kommt, wie gehst du vor? Was ist der erste Schritt?
Das ist heute unser Thema Allergien. Bleiben wir beim Heuschnupfen. Also ich mache Folgendes. Ich höre mir jetzt erstmal die ganze Krankengeschichte an. Das ist ziemlich wichtig. Einmal herauszukriegen, okay, als das Ganze angefangen hat, gab es da vielleicht irgendeinen Impact, irgendwas, was noch so im Gedächtnis ist. Dann finde ich wichtig, eine Symptomanamnese zu machen. Also, weil wenn wir jetzt sagen würden, wir haben 5 Leute, die haben Heuschnupfen, die haben schon so Schnupfenprobleme, Augenprobleme, aber die sind, wenn du ein bisschen in die Tiefe gehst, unterschiedlich. Warum ist das wichtig? Weil ich will zwar, also mein Ziel ist, das Immunsystem am Ende wieder so ein Rebalancing zu machen. Das kann eventuell ein bisschen dauern, bis wir das hinkriegen. Und vielleicht schaffe ich es ja, durch die Symptomanamnese zum Beispiel ein passendes homöopathisches oder spagyrisches Mittel zu finden, was ihm erstmal eine Erleichterung bringt und was ihm vielleicht eine Möglichkeit gibt, zu schauen, kann ich zum Beispiel Antihistaminika einsparen. So, das nächste, was wir dann machen, ist eine körperliche Untersuchung, wo ich mir mindestens mal einen Darm anschaue und die Schleimhäute und je nachdem, was die Person jetzt noch so mitbringt von ihrer Krankengeschichte. Dann haben wir quasi alle Informationen, die wir brauchen fürs Labor. Beim Labor, ich habe ja schon eine Sache gesagt, die Frage, kann der überhaupt gut Histamin kontrollieren? Weil Menschen, die das nicht können, ist es einfach wichtig, wir kriegen damit erstmal den Heuschnupfen nicht weg, aber wir kriegen schon mal vielleicht die Symptome etwas besser. Dann klar, der Zustand der Schleimhautbarriere, der ist Stuhluntersuchung wichtig, Zonulin, das sagt uns ein bisschen was aus über diese Durchlässigkeit, dieses Leaky Gut. Sekretorisches IgA sagt uns was aus über den Zustand eben vom Schleim auf den Schleimhäuten. Also ist da Stress drauf oder ist der überhaupt noch vorhanden? Alpha-1-Antitrypsin, was noch so eine extra Information gibt für die Immunität an der Darmschleimhaut. Hat der merkwürdige Symptome wie Durchfälle und so weiter, auch mal ein Entzündungsmarker wie Calprotectin. Das finde ich ziemlich wichtig. Dann ganz klar Mikronährstoffanalyse, Vitamin D, weil haben wir einfach mehr Balance zwischen den T-regulatorischen Zellen. Auch ganz spannend, T-regulatorische Zellen spielen eine Rolle bei Allergien, aber vor allem hat man sie entdeckt, als man Autoimmunerkrankungen erforscht hat. Also die spielen da auch eine Rolle. Also Vitamin D, Vitamin A, das Schleimhautvitamin, was auch eine Auswirkung hat auf diese Balance zwischen T-Rex und eben anderen Zellen. Zink, Selen, wichtig, also für eben Funktionen oder auch für Funktionen. Funktionalität von eben T-Zellen und auch von B-Zellen. Und das ist auch ganz spannend. Man kann das Selen und das Zink kann man im Serum, also außerhalb der Zellen, untersuchen. Man kann es im Vollblut untersuchen. Das ist wesentlich sinnvoller, weil ich da einfach sehe, wie viel Zink und wie viel Selen wirklich im System sind.
So, dann, vielleicht nochmal ganz kurz zum Vitamin D. Was sind denn Zielbereiche, die du anstrebst in der Therapie? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Empfehlungen. Und ich denke, du würdest jetzt nicht der DGE-Empfehlung mit 800 Einheiten pro Tag folgen, sondern eher wahrscheinlich etwas höher gehen.
Absolut. Also, jetzt habe ich durch den Luxus, ich habe eine Praxis, ich habe die Möglichkeit, Labor zu machen. Ich höre mir erstmal an, okay, nehmen die Patienten das überhaupt ein? Wie viel nehmen sie ein? Und dann basically, bevor ich irgendeine Empfehlung gebe, untersuchen wir minimum mal drei Werte. Vitamin D, also Calcidiol im Serum, das macht da Sinn. Calcium im Serum und das Parathormon, das Hormon der Nebenschilddrüse. Weil der Punkt ist, dass am Ende vom Tag siehst du an diesen Werten, wie geht denn der Körper mit dem Vitamin D um. Kurzer Wechsel, wenn er wegen Autoimmunerkrankung kommt, würde ich mir auch noch das aktive Vitamin D anschauen. Weil wenn es da eine Diskrepanz gibt in dem Verhältnis zwischen beiden, wäre für mich so ein Signal, erstmal gar nicht so viel Vitamin D einzusetzen am Anfang. Sehe ich jetzt meinen Patienten, der kann das gut verstoffwechseln, dann, jetzt sage ich mal was ganz Provokatives, finde ich die Dosis nicht entscheidend, sondern ich finde entscheidend, was am Ende ankommt. Er sagt uns jetzt im Augenblick, die deutschen Leitlinien sagen jetzt, okay, ideal ist zwischen 30 und 60 Nanogramm pro Milliliter und quasi alles über 100 ist quasi des Teufels oder über 150. Und was spannend ist, ich habe immer mehr Patienten aus dem Ausland, jetzt eher so wegen Autoimmunerkrankungen kommen. Und in vielen Ländern, auch in vielen Ländern der EU, ist die tolerable obere Grenze 100. Und jetzt stelle ich mir einfach die Frage, wenn ein Österreicher mit 90 Nanogramm nicht tot umfällt, warum sollte ein Deutscher bei 90 Nanogramm pro Milliliter tot umfallen? Das erschließt sich mir jetzt nicht. Insofern würde ich, wenn ich es verantworten kann, ich kann es eben verantworten, weil ich über Labor monitoren kann, da für meine Patienten höhere Spiegel anstreben. Mindestens mal die ist aber in vielen Ländern der EU eigentlich committed sind als safe.
Und du hast gesagt, was für dich wichtiger ist, ist nicht, wie viel man einnimmt, sondern das, was letztendlich ankommt. Klar. Und ich denke, da spielt dann natürlich auch die Rolle der Kofaktoren.
Absolut. Also
da sind Kofaktoren auch wichtig, weil wenn wir die nicht haben, dann können wir Vitamin D einschmeißen, aber die Spiegel verändern sich nicht, weil uns beispielsweise Magnesium fehlt. Oder Vitamin A.
Oder es wirkt nicht, genau. Also Magnesium für die ganzen Hydroxylasen, die das Vitamin D umbauen. Genau. Dann haben wir Vitamin A, das ist auch total spannend. Stell dir vor, das Vitamin D ist jetzt irgendwo im System, möchte jetzt gerne in die Zelle rein, weil es will ja in der Zelle, willst im Zellkern ein Signal auslösen. Ja? Wie kommt es jetzt dahin? So, die Idee ist, dass das aktive Vitamin D mit dem Vitamin D-Rezeptor im Zellplasma zum Zellkern geht. Und was die benutzen ist, die benutzen einen Bus. Und dieser Bus, der heißt RXR, Return X-Rezeptor, und das ist eigentlich ein Vitamin-A-Bus. Man kann sich so vorstellen, wir beide wollen jetzt von Frankfurt nach Offenbach fahren und wir wollen dafür einen Schulbus nehmen, und der Mann im Schulbus sagt, ich fahre erst los, wenn die Schulkinder eingestiegen sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kommt dieser Komplex, dieses Heterodimer aus Vitamin D, dem Vitamin-D-Rezeptor und diesem RXA, wenn jetzt unten am Zellkern ankommen, dann koppeln die an eine Zink-Finger-Bindungsdomäne, aber Zink-Ion, dass das überhaupt funktioniert. Das wäre das Minimum. Wir brauchen Bohr, damit die Nebenschilddrüse versteht, was mit dem Vitamin D eigentlich zu tun ist. Ja, das wäre so für mich dann auf jeden Fall B-Vitamine, mindestens mal das B2 und das B3, weil diese ganzen Aktionen, die jetzt stattfinden, also wenn ich jetzt so vollmundig sage, da machen Hydroxylasen irgendwas. Es kostet ja am Ende immer Energie, und das sind zwei wesentliche Energiebildende Systeme, die sind FAD und NAD, und die werden eben gespeist von B2 und von B3. Absolut. Kofaktoren.
Okay. Gut, da haben wir jetzt schon einige Nährstoffe gehört. Vielleicht nochmal zusammenfassen: Vitamin D mit den Kofaktoren, Bohr, Zink, K2, Vitamin A, Magnesium, B-Vitamine für den Energiestoffwechsel. Also man kann da jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass der eine wichtiger als der andere ist. Sonst hätte ich dich gefragt, was jetzt deine Top 3 Nährstoffe sind, wenn jetzt jemand mit Heuschnupfen zu dir kommt. Könntest du da trotzdem vielleicht irgendwie eine Art Ranking machen, damit man irgendwo anfangen kann zumindest? Weil sonst hat man das Gefühl, man braucht ja eigentlich alles.
Ja, genau, absolut. Also wenn du jetzt sagen würdest, pass auf, wir müssen jetzt Heuschnupfen behandeln, aber du hast nur 3 Nährstoffe frei. Punkt. Wäre für mich wichtig, ganz vorne erstmal Quercetin. Wäre für mich wichtig. Das ist jetzt kein kein Mikronährstoff, der jetzt essentiell gebraucht wird, weil ich bei einem Quercetinmangel irgendwie sterbe. Quercetin als sekundärer Pflanzenstoff, der hat drei ganz spannende Eigenschaften. Eigenschaft 1 ist, er ist ein Mastzellstabilisator. Das heißt, die Mastzellen, die also das Histamin quasi produzieren, ja, die haben das in ihren Zellmembranen drin und das kann durch Quercetin, durch diesen Wirkstoff Quercetin stabilisiert werden. Das sieht man auch zum Beispiel gut bei Patienten mit MCAS, also Mastzell Activation. Die, da nehmen auch viele auch Quercetin, entweder als Supplement oder unterstützend zu irgendeinem anderen Mastzellstabilisator. So, zweite wichtige Eigenschaft ist, Quercetin ist ein Antioxidant, da haben wir noch gar nicht drüber besprochen. Freie Radikal, allein wenn man sieht, wie es den Leuten geht, das Gesicht ist rot, da läuft die Nase, da spielen auch radikalische Reaktionen eine Rolle. Also Quercetin auch gut, Radikalenfänger. Ein dritter Punkt, der jetzt noch so dran kommt, Quercetin ist auch ein Mittel, was in immunologische Abläufe eingreifen kann. Das spielt jetzt so, was wir über Quercetin momentan sagen können, ist mehr auf dem Bereich Autoimmunität. Das hemmt ein Enzym, das heißt Proteinkinase CK2. Und da weiß man, wenn das passiert, dann hat man weniger so ein Priming, dass dass naive T-Zellen dann in Richtung Aggression gehen. Da gibt es noch nicht so viele Zahlen über Allergien, jetzt keine Zahlen, die ich kenne, aber das wäre sicherlich auch nochmal eine Grundüberlegung, also Quercetin, der erste Stoff. Der zweite wäre Vitamin D, klar, eben wegen der Balance zwischen T-Rex-Zellen und eben anderen. Das finde ich ziemlich wichtig. Lass mich überlegen, was ich als Wunsch, also Quercetin sofort logisch, Vitamin D, ach ja, Omega-3-Fettsäuren, klar, das wäre für mich der dritte wichtige Punkt. Was ich da clever finde ist, genau, was machen die Omega-3-Fettsäuren? Die machen das auf der Ebene von Botenstoffen. Die hießen früher Prostaglandine, die heißen jetzt Eicosanoide. Das wirkt erstmal anti-entzündlich, weil die bestimmte Botenstoffe Eicosanoide fördern, die eben anti-entzündlich wirken. Und was spannend ist, man hat es erst vor ein paar Jahren entdeckt und ich kann mich noch gut erinnern, weil ich damals einen Vortrag über Omega-3 gehalten habe und da kam das gerade so in die Pipeline. Das sind so eine Lipidmediatoren, die heißen Resolvine, Maresine, Lipoxine und so weiter. Das war wieder am Anfang alles als umstritten und heute ist es eigentlich sehr, sehr evidenzbasiert, was man über diese Lipidmediatoren weiß. Die sind in der Lage, Entzündungen, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Entzündungen aufzulösen. So in der Kombination Quercetin habe ich also einmal die Mastzelle selber und das Histamin. Ich habe bei Vitamin D so diese Steuerungsfunktion über die regulatorischen Zellen und mit Omega-3-Fettsäuren habe ich quasi nochmal wirklich so die Wirkung quasi in der Bodenschlacht Mann gegen Mann, also quasi auf der Ebene der Zellbotenstoffe, dass da auch was runter reguliert wird. Das wäre so meine Lieblingskombination.
Ja, das klingt total sinnvoll. Jetzt wundere ich mich, wie früh fange ich am besten damit an? Also wir sind ja jetzt schon in einer Zeit, wo manche Leute schon Allergiesymptome haben, wenn es zum Heuschnupfen geht. Kann man das jetzt akut nutzen? Kann ich jetzt zum Beispiel morgens früh die drei Supplements einnehmen und dann direkt was spüren? Oder muss ich erstmal einige Wochen, vielleicht 2 Monate was einnehmen? Also ich kann mir vorstellen, man muss vielleicht auch mal leere Speicher erstmal auffüllen. Wenn ich einen extrem starken Mangel habe, dann dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Und gegen Quercetin könnte ich mir vorstellen, wirkt vielleicht akut ein bisschen besser.
Absolut. Also Quercetin sehe ich jetzt ein bisschen wie eine Art Medikament. Das heißt, ich würde sagen, okay, wenn man jetzt sagt, oh Gott, wir haben jetzt schon irgendwie Mitte März, weil mir geht es in ein paar Wochen los, würde ich sagen, start auf jeden Fall schon mal mit Quercetin. Du siehst dich da langsam hoch in der dass du ein bisschen guckst, wie vertrage ich das gut, und da würde ich gucken, ich bevorzuge ja das liposomale Quercetin, also ganz, ganz viel von dem, glaube ich, was ihr verkauft. Ich empfehle es überall, weil ich einfach sehe, dass das besser oder für mich besser funktioniert als jetzt nur Quercetin. Einfach was so Bioverfügbarkeit geht. Ich habe also das Gefühl, das wirkt einfach stärker oder intensiver. Quercetin würde ich jetzt bald mal anfangen. Und auf jeden Fall würde ich mit Omega-3 jetzt anfangen, weil Omega-3-Fettsäuren werden etwa ein Vierteljahr brauchen, bis die Veränderungen in den Fettsäuremustern der Zellmembranen gemacht haben. So, das Vitamin D, das braucht auch lange. Du brauchst mindestens mal einige Wochen, bis du eine wirklich, sag mal, deutliche Spiegelveränderung hast. Also ich würde, und wenn jetzt jemand sagt, okay, kann ich irgendwie, ich habe jetzt, es ist jetzt September und ich bekomme meinen Heuschnupfen, aber sicherlich erst im März, kann ich schon frühzeitig was machen, zurecht, bring dich frühzeitig auf gute Vitamin-D-Spiegel, auch durch den Winter, und bring dich frühzeitig auf gute Omega-3-Versorgung, das brauchst du eh fürs Gehirn, fürs Herz, für die Gefäße und so weiter. Und dann sieh zu, dass du dann vor deiner Saison wieder anfängst, deine Dosis Quercetin einzunehmen. So wird es machen.
Ja. Also du hast auch die Form liposomal erwähnt. Also das finde ich auch spannend. Vor allem, also ich habe bei Allergien auch oft Vitamin C als Supplement im Kopf. Und da ist halt das Problem, dass man auch nur eine gewisse Menge auf einmal einnehmen kann. Und da sind wahrscheinlich dann liposomale Formulierungen auch besser, weil sie über andere Transporter oder über andere Aufnahmemechanismen aufgenommen werden und die Transporter dann nicht verwendet werden müssen. Ich glaube, der SVC, irgendwie 1 Transporter, bin ich mir gar nicht sicher, wie der heißt, da ist dann zu viel Vitamin C, wird dann eben schwer aufgenommen, wenn man es zum Beispiel in Kapselform einnimmt. Und dann ist wieder ist das Liposomale wahrscheinlich eine bessere Option.
Du hast halt mit, ich sag mal, Vitamin C hast du erstmal eben die Bowel-Tolerance, also dass du irgendwann eben dann Durchfall kriegst und du hast eben diese Nierenschwelle, dass du eben irgendwann wieder ausscheidest. Da bin ich bei dir, da würde ich auch liposomale Formulierung, gerade jetzt Thema Heuschnupfen, bevorzugen. Und hättest du gesagt, du darfst dir 4 Nährstoffe aussuchen, hätte ich das als für eine, du hast da 3. Bei vielen hätte ich das Vitamin C als nächstes tatsächlich genannt, einfach weil du eine direkte Wirkung eben auch nochmal hast auf die Histaminausschüttung. Absolut.
Ja, und du hattest die Omega-3-Fettsäuren erwähnt und die antientzündliche Wirkung. Könnte man da dann auch über die Ernährung, wenn man sich antientzündlich ernährt, nicht auch schon ein bisschen Erfolge erzielen? Weil du hast auch schon die westliche Ernährung genannt. Also ich glaube, da kann man wahrscheinlich schon den Körper auch ein bisschen unterstützen, indem man jetzt entzündungsfördernde Lebensmittel reduziert, sei es Zucker, sei es Alkohol. Oder wie siehst du das?
Absolut. Wobei es ein bisschen, also ich sehe es noch ein bisschen differenzierter. Also ich bin erstmal bei dir. Auf der Soll-Seite macht es Sinn. Das heißt, dass man sagt, okay, also fahr runter mit Zucker, fahr runter mit Alkohol. Vor allen Dingen fahr runter mit Fetten, die nicht gesund sind. Also hocherhitzten, gebleichten Sachen, Pommes und so weiter. Das alles mal raus, das ist schon mal wichtig. Aber, das ist ein Punkt, jetzt würde man ja in der Konsequenz sagen, auf der Haben-Seite ist mehr Fisch und ist mehr Seafood. Und was spannend ist, das ist jetzt eine Erfahrung aus der Praxis, bei dem Interview bei Patienten, jetzt ganz egal, wegen was die jetzt kommen, wenn die sagen, oh, in der Ernährungsanamnese, ich esse gerne Fisch, auf jeden Fall 1 bis 2 Mal in der Woche, untersuche ich bei denen immer Quecksilber und Arsen im Vollblut. Und wir finden bei 10 Leuten, die gerne viel Fisch essen, bei mindestens 6 wirklich hohe Mengen. Also der Punkt ist jetzt tatsächlich, also ich war jahrelang auch ein Fischfan und es hat mir so ein bisschen den Spaß am Fisch verdorben, sag ich mal. Also tatsächlich nehme ich regelmäßig schon seit Jahren ein Omega-3-Supplement ein und esse den Fisch, sag mal, sehr, obwohl ich ihn wirklich sehr, sehr mag, wirklich selten. Also ich bin bei dir, wenn der Fisch sauber wird, dann würde ich sagen, isst auch viel Fisch, hast auch ein hochwertiges Eiweiß, aber einfach Fakt ist, dass du da... Oder, ich einfach da viele Dinge sehe, eben Quecksilber, Arsen, mindestens mal so als Belastung.
Ja, du hattest ja auch schon generell unseren Lifestyle und unsere Umwelt angesprochen als potenzielle Trigger für Allergien. Wäre jetzt auch meine Frage, ob generell so eine Art Detox angebracht wäre, um den Körper so ein bisschen von diesen Giftstoffen, sei es Pestizide, sei es Schwermetalle, zu entlasten. Und wie geht man da vor? Also was kann man denn da noch einnehmen?
Absolut.
Oder machen? Also Es geht ja nicht immer nur darum, dass wir Supplements nehmen, sondern idealerweise fangen wir erstmal mit einer Reduktion der Exposition an. Sei es weniger Fisch, sei es weniger Zigaretten. Und ja, man kann vielleicht auch in die Sauna gehen, ein bisschen was ausschwitzen. Oder wie würdest du da rangehen?
Für mich wäre erstmal der Zeitpunkt spannend. Also ich würde erstmal sagen, mach es nicht, wenn du gerade Heuschnupfen hast. Weil da hat das System viel zu tun. Zweiter Punkt ist, dass ich gucken würde, wie ist die Person drauf. Weißt du, es gibt Menschen, die generell sensibel auf ganz, ganz viele Dinge reagieren. Wenn wir die jetzt entgiften wollen, werden wir es wahrscheinlich eher vorsichtig machen müssen. Wenn wir jetzt sagen würden, so ein handelsüblicher, normaler Mensch, der halt irgendwie Heuschnupfen hat und ansonsten aber relativ ansonsten gesund ist, na klar, der kann eine ganze Menge machen. Die würde ich sagen, denk mal zum Beispiel über Dinge nach, wie jetzt Intervallfasten. Das muss nicht jeden Tag sein, aber zum Beispiel statt eben 21 Mahlzeiten in der Woche vielleicht 17 oder 18. Das nächste ist trink ausreichend Flüssigkeit, du bist auch gerade dabei, genau. Genau, also sieh zu, dass deine Nieren einigermaßen durchgespült werden. Kauf, wenn es geht, entweder Sachen ein, so oft wie es geht, in Bioqualität, dass du zumindest mal nicht so viele Zusätze hast, die nicht gesund sind. Das geht dann los bei, keine Ahnung, du isst jetzt morgens oder jemand isst jetzt morgens gerne ein Müsli, kauft dir nicht so ein Fertigding mit Zucker drin, mixt dir das selber oder achte darauf, dass eben nicht so viel Zucker drin ist. Das sind so viele Kleinigkeiten. Die Frage ist, was nervt dich und was stresst dich? Und wäre es nicht vielleicht auch mal ganz gut, so ein Psycho-Detox zu machen? Also einfach, wo mache ich eine Veränderung in meinem Leben? Versuche anders mit Dingen umzugehen oder keine Ahnung, mache einen Yoga-Kurs oder irgendwas in dieser Art. Nächster Schritt wäre jetzt, solche klassischen Sachen wie mal einmal im Jahr eine Fastenkur zu machen oder zu sagen, okay, ich mache jetzt einmal die Woche einen Entlastungstag. Da hätte ich jetzt vielleicht nur leichte Sachen, nur Gemüse und Reis beispielsweise. Trinkt da möglichst viele entgiftende Tees. Also es gibt eine Menge, die man selber machen kann.
Du hattest vorhin auch was erwähnt, und zwar spagyrische Mittel. Benutzt du die auch regelmäßig in der Behandlung von Allergien? Und vielleicht kannst du auch kurz erklären, was spagyrische Mittel sind, weil die meisten haben wahrscheinlich davon noch nie gehört.
Genau. Spagyrik erstmal, wo kommt dieses Wort her? Das weiß man nicht ganz genau, das geht wahrscheinlich auf Paracelsus zurück, der war Alchemist und der war Arzt und der wollte ganz gerne die spekulative Alchemie, also Gold machen, trennen von der medizinischen Alchemie, also einfach von dem Herstellen von Arzneien auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das war dem wichtig. Warum? Weil eben dieses, sag mal, Gold machen einen äußerst zweifelhaften Ruf hat, und wir wissen heute auch, warum, weil das nicht funktioniert. Und aber eben auf der anderen Seite mit diesen Methoden durchaus eben ganz gute Medikamente damals eben hergestellt werden konnten, und der das einfach drin wurde, dass dann die Leute sagten, okay, das ist eben halbwegs seriös. So, spagyrische Mittel werden, kann man sich, sag mal, sind in Deutschland Teil des homöopathischen Arzneimittelbuches, also kommen in diese Richtung. Von dem Thema Pharmazie haben aber einfach eine andere Herstellung. Also da wird jetzt nicht irgendwas verschüttelt und eben verdünnt, sondern die werden auf eine bestimmte Art und Weise hergestellt. Und die Idee ist, und das ist ganz spannend, jemand hat jetzt eine Allergie und jetzt gebe ich ihm zum Beispiel Mikronährstoffe. Da möchte ich ganz gerne seinem Körper die Möglichkeit geben, die Funktion, die er hat, erstmal überhaupt optimal erfüllen zu können, also dass der Mangel ausgeglichen wird. Das ist nicht die Idee von Spagyrik, das ist eigentlich eine optimale Ergänzung, weil ich hier steuern kann. Ich kann anfangen, in Stoffwechselprozesse einzugreifen. Das heißt, das eine ist jetzt, ich supplementiere was und jetzt kann mein System seinen Job gut machen, und das andere ist, ich kann was ordnen.
Okay, spannend. Also das ist dann ja wohl auch was dich von typischen Schulmedizinern unterscheidet. Wenn man jetzt nämlich zu einem Schulmediziner geht und sagt, hey, ich habe eine Allergie, dann wird man vom Hausarzt wahrscheinlich erstmal zum Allergologen geschickt. Und du hast dann natürlich nochmal eine andere Sichtweise drauf. Wie sind deine Erfahrungen damit? Also wenn jemand kommt und dann machst du erstmal die Diagnostik und arbeitest mit den spagyrischen Mitteln, wie ist da so die Resonanz?
Also ich würde jetzt nie alleine mit einem spagyrischen Mittel arbeiten. Und wenn du jetzt also Leute triffst in meiner Praxis, die vielleicht alle die gleiche Diagnose haben, du wirst nicht zwei finden, die exakt dieselbe Behandlung bekommen. Im Endeffekt, warum? Es hat erstens mal nicht jeder den gleichen Stoffwechsel, die gleichen Mangelzustände und so weiter. Und am Ende vom Tag ist es genau wieder, weil die Leute fragen dann ja auch, okay, welche Chancen habe ich, das loszuwerden? Dann sage ich immer wieder den gleichen Satz, es gibt nie ein Heilungsversprechen, das gibt es auch nicht beim Allergologen, das wäre jetzt auch nicht irgendwie seriös. Aber ich kann zumindest mal, wenn ich Dinge mache, erklären, warum ich die mache, warum das jetzt mit dem Problem was zu tun hat. Ich kann monitoren und kann sagen, guck mal, das war im Labor vorher so und jetzt ist es so, das hat sich jetzt schon mal verändert, und ich kann dann fragen, siehst du eine Veränderung oder spürst du eine Veränderung in deinem Heuschnupfen beispielsweise? Und ich kann dann auch gucken, wie hat sich was verändert, um meine Therapie anzupassen.
Für unsere ZuhörerInnen da draußen, die an Heuschnupfen leiden, was würdest du jetzt spontan sagen, was sind drei Dinge, die sie sofort tun könnten, wenn sie jetzt an Symptomen oder Symptome haben? Also geht es dann erstmal um Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, geht es darum, nicht nach draußen zu gehen, weil wenn man online guckt, was kann ich bei Heuschnupfen tun, da findest du alle möglichen Empfehlungen, sich Vaseline in die Nase schmieren, dass die Pollen hängen bleiben, nicht nach draußen gehen, Also was sind deine drei Top-Tipps?
Das sage ich dir. Also erstmal alles, was wir jetzt besprechen oder alles, was ich jemandem sage, ist immer, es muss in diese Lebenswirklichkeit passen. Also jemand, der jetzt sagt, ich habe einen Job und ich bin draußen, der muss rausgehen. Der kann draußen nicht sagen, ich bleib drin. Jemand, der sagt, das ist gar kein Thema, ich kann jetzt auch mal ein paar Tage Homeoffice machen, geht das. Also ich würde erstmal sagen, ganz, ganz wichtig, versuche das Allergen zu meiden. Das heißt, jemand sagt, ich habe jetzt akut Heuschnupfen, der wird es ja im Regelfall draußen haben. Da würde ich jetzt hier sagen, geh erstmal rein, zieh die Klamotten aus, lager die erstmal auch irgendwie im Keller, also irgendwo anders. Dusch dich ab, also bei eben Männern, die eben viele, viele Haare haben, bei Frauen, dusch zumindest mal deine Kopfhaut und die Haare jetzt erstmal ab, dass du erstmal da diese Allergenexposition jetzt erstmal los bist. Eine Nasendusche ist ganz gut. Um die ganzen Pollen rauszuspülen beispielsweise. Dann wäre für mich ein Akutmittel eben, und jetzt bin ich komplett bei dir, Vitamin C, weil das einfach die Histaminausschüttung bremst. Auf jeden Fall Quercetin. Das ist jetzt, wo man sagen kann, okay, kann ich mir jetzt einfach besorgen und ich kann es jetzt auch schon mal einnehmen. Du kannst auch nochmal versuchen, Magnesium. Das witzigerweise funktioniert bei manchen Leuten auch ganz gut. Und jetzt einfach gucken, okay, jetzt habe ich mich mit ein paar Supplements ein Stück weit erstmal gerettet. Ich passe jetzt auf, wenn ich eben rausgehe, reicht das aus. Und jetzt muss man sagen, das ist ja auch super, dass es Schulmedizin gibt und dass es Antihistaminika gibt, dass man sagt, okay, zur allergrößten Not, nimm halt ein Cetirizin. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was du willst, aber du kommst jetzt erstmal durch die Saison durch.
Vielen Dank für deine Insights. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich denke, es hilft wirklich vielen unserer ZuhörerInnen da draußen, sich besser auf die bevorstehende Pollensaison vorzubereiten. Dankeschön.